Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Tommy Krappweis, ich bin den ganz alten Menschen hier vielleicht bekannt von einer Sendung, die hieß RTL Samstagnacht. Da wart ihr alle noch so oder so alt wie ich. Und danach, richtig, und danach habe ich eine Figur erfunden, die heißt Bernd das Brot. Die typische Handbewegung ist,
genau,
deswegen seid ihr beiden hier. Habt ihr denn nachts nichts Besseres zu tun? Sehr gut, ich auch nicht. Ich schaue es jeden Abend an und bin überrascht, dass es das immer noch gibt. Und ich habe als Autor angefangen vor, wie lange ist das her? Vielleicht schon, ich glaube so 2008 oder sowas, und habe eine Fantasy-Trilogie geschrieben, die ist Mara und der Feuerbringer. Nein, die heißt immer noch Mara und der Feuerbringer. Und daher kommt auch diese Cosplay-Insel hier. Genau. Denn wir haben das auch verfilmt und Christoph Maria Herbst hat den Halbgott Loki gespielt. Und das sind die beiden Christoph Maria Herbst. Dann haben wir hier zwei Eva Habermanns Loki, und dann hat sich noch der Loki aus dem Marvel-Universum mit dazugesellt, was ich persönlich sehr begrüße, weil ich finde, wir sind ja alle eine Familie. Auf so eine ganz verstörende Art. Genau. Und habe ich schon angefangen eigentlich? Nee, ne? Wann fange ich eigentlich an? Entschuldigung. Jetzt. Nee, wie viel hat jemand eine Uhr? Jetzt. Jetzt. Okay, wenn so viele Leute jetzt sagen, muss es stimmen. Ich bin heute hier wegen der Buchserie Mara und der Feuerbringer, und da habe ich sogar ein Intro vorbereitet. Das hat den großen Vorteil, dass ich selber nichts machen muss, und da kommt es auch schon. Das ist nett, dass Sie da klatschen, weil ich habe jetzt gar nichts gemacht. Aber so mag ich es am liebsten. Nein, also das Musikvideo, man hat da vielleicht ein bisschen erkannt, da waren Leute vor Mikrofonen, was mit Büchern jetzt direkt erstmal nichts zu tun hat, aber indirekt. Denn wir haben da ein Hörspiel daraus gemacht für Audible und für Amazon Music. Und da spielen mit Christoph Maria Herbst, Wiegald Boning, Bernhard Hohecker, Hugo Egon Balder und viele, viele andere großartige Leute aus meiner illustren Comedy-Vergangenheit. Es war also eigentlich wie so eine Art Klassentreffen. Und das war sehr erfolgreich bei Audible, deswegen kommt jetzt auch bald eine zweite Staffel am so März, habe ich vergessen. Und bitte was? Richtig? Nichts verstanden, aber du hast selbstverständlich recht. Und es gibt aber eben auch Bücher, und weil das ja hier eine Buchmesse ist, möchte ich auch die jetzt vorrangig vorstellen. Das hier ist Band 1. Das sollte ich vielleicht fragen. Gibt es jemand, der Ghostwriter schon kennt? Oh, okay. Krass. Was ich toll daran finde, ist übrigens, dass man hier sehr schön sieht, dass das wirklich ein altersübergreifendes Thema ist. Denn wenn man sich das Alter von diesem Jungen hier, magst du noch mal kurz dich zeigen? Und von diesem Jungen hier vergleicht, ja, und auch geschlechterübergreifend, denn auch im Frozen-Universum wird das Buch offensichtlich gelesen, dann merkt man schon, das ist eigentlich das, was mir immer am meisten Spaß macht. Ich schreibe eigentlich Bücher nicht dezidiert nur für eine Zielgruppe, sondern ich schreibe die wirklich sehr, sehr gern einfach für alle. Denn die ersten Bücher, die ich als Kind toll fand, sind die Bücher, die ich heute immer noch großartig finde. Zum Beispiel, da ist eine Maus. Nein, ich meine mehr so Jim Knopf zum Beispiel und solche Dinge. Die liest man als Kind, dann liest man sie nochmal als Jugendlicher und man liest sie nochmal als Erwachsener. Und es ist immer wieder, ich entdecke immer wieder was Neues. Vielleicht auch deswegen, weil ich immer besser lesen konnte, ich weiß es nicht. Und bei meinen Büchern ist es eben auch so, man kann sie lesen und denkt jedes Mal, ach, das ist ja eigentlich jetzt für mich geschrieben. Es ist etwas, was mir ganz, ganz große Freude bereitet. Das heißt natürlich auch, dass die Kinder, wenn die das Buch lesen, am Anfang vielleicht ein paar Sachen so überlesen, weil sie sich jetzt fragen oder vielleicht nicht wirklich fragen, was soll das jetzt? Ja, aber wenn man dann älter wird und dann nochmal drüber liest, stellt man fest, ach so, verstehe, das ist ja für mich gedacht, wenn ich älter bin. Und ich denke, nachdem jetzt so viele Leute hier Ghostsitter kennen, nehme ich tatsächlich jetzt Band 5 zur Hand und nicht Band 1 und erkläre das, was im Band 1 vorkommt, mal eben so. Also, man kann hier die Ghostsitter-Riege ganz schön sehen. Ich habe jetzt dummerweise meinen Laserpointer nicht dabei. Das da in der Mitte ist Tom. Der ist bei Band 1 schon deutlich, wie soll ich sagen, deutlich selbstbewusster. Denn wenn man ihn sich bei Band 1 auf dem Cover anschaut, da guckt er nicht so, sondern guckt er so. Ja, und das passt auch. Wobei man sagen muss, dass er dieses Gesicht relativ oft auch in Band 5 macht, also keine Sorge. Das ist also der Tom. Direkt daneben das Mädchen, das ist ein Geistermädchen, das ist Mimi. Und die Mimi und der Tom, die kommen einander so näher, wie man sich halt näher kommen kann, wenn der eine ein Mensch ist und der andere ein Geistermädchen und man sich nicht wirklich umarmen kann. Das, keine Sorge, liebe Jungs, also die alten Jungs können euch bestätigen, die Liebesgeschichte ist nicht allzu groß. Es tut nicht weh, aber auch nicht zu klein. Ist alles gut. Ich mag das, wie du dem Typen vor dir immer so lieb die Haare sauber machst. Das, entlaust du den eigentlich? Was machst du denn da? Ach so, ah, der Schulterdrachen, entschuldige. Entlaust den Schulterdrachen. Sehr gut. Dann haben wir hier Wombi den Zombie. Wombi der Zombie ist ein ganz, ganz lieber Zombie. Der macht eigentlich den ganzen lieben langen Tag nichts anderes, als dass er irgendwo in der Ecke steht und so lange auf die Wand schaut, bis da graue Flecken kommen. Und er hat ein Kuscheltier. Dieses Kuscheltier hier. Ist, und der Name von dem Kuscheltier ist auch Programm. Dieses Kuscheltier heißt Odor. Odor ist auch das einzige Wort, was Wombi der Zombie sagen kann. Da sind wir wieder bei so Punkten, wo man sich denkt, naja, das könnte sein, dass das dann wohl eher die Leute gucken, die gerne HBO-Serien gucken und dann vielleicht so langsam bei ihnen durchsickert, ob vielleicht der Krabbeis da einen Gag mit ihnen treibt. Die Antwort lautet selbstverständlich. Und hier haben wir noch einen Vampir, das ist Vlarad der Vampir. Der Vampir ist aber ein relativ angenehmer Zeitgenosse, wenn er nicht gerade was erklärt. Denn der ist nämlich, also ich würde sagen, der ist so eine Mischung aus Dracula und Sherlock Holmes, weil er wirklich sehr, sehr, sehr gerne sehr wortreich erklärt, so wie ich gerade. Und außerdem versucht er eine vegane Alternative zu Tierblut zu finden, von dem er sich maßgeblich ernährt. Denn das Problem ist, wenn er zu viel Tierblut erwischt, verwandelt er sich mitunter gerne mal, beziehungsweise ungerne, in das Spendertier. In Band 3, glaube ich, ist er die Hälfte des Buches ein Zwerghamster. Und dann haben wir hier noch Hop-Tap, die Mumie. der dank eines Serums, was er damals seinem Vater entwendet hat, weil der hatte sich, also sein Vater, der Pharao, hatte sich ein Serum entwickelt, womit er ewig leben kann, aber das war ein ganz böser Zeitgenosse, dieser Vater, und dann hat der Sohn sich mit dem Serum in die Pyramide eingeschlossen und jetzt ist er eben statt dem Vater unsterblich. Und dann gibt's hier noch Dada, diese junge Dame, die erst im Verlauf der Geschichten immer wichtiger wird, über die ich jetzt an der Stelle noch nicht zu viel verraten will. In Band 5, hier Tanz der Untoten, das ist auch hier das Cover, sind wir natürlich naturgemäß in der Geschichte schon weit fortgeschritten, denn diese Bücher sind tatsächlich so gestaltet, dass sie nicht, wie soll ich sagen, also es ist nicht so, wenn du ein Buch liest, dass am Ende dann sowieso wieder alles ist, wie es vorher war, sondern ich bin ein großer Freund davon, dass es auch einen Sinn macht, warum es mehrere Bände gibt, und es gibt eine übergreifende Geschichte. Darum sollte man sie auch in der richtigen Reihenfolge lesen, außer man möchte sich's ein bisschen schwerer machen, dann kann man gerne mit Band 5 anfangen. Das ist gar kein Problem. In Band 5 ist es folgendermaßen: der Bösewicht, es gibt natürlich auch einen Bösewicht, gesprochen von Hugo Egon Balder übrigens im Hörspiel. Der Bösewicht heißt Sorasch, und der Sorasch, der ist auch sehr, sehr gerne ein Bösewicht. Das merkt man daran, dass er zum Beispiel sich sogar eine Sprache angeeignet hat, die besonders böse klingen soll. Was er macht, ist, dass er die R's rollt, wie das natürlich Bösewichte gerne tun. Und weil er diese R's so gerne rollt, baut er die R's auch an Worten ein, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Ja? Also er würde sagen, ich bin ein Börsewicht. Ja? Das findet er ganz großartig. Und seine Assistentin Dada, die weist ihn manchmal darauf hin, dass in Bösewicht kein einziges R ist. Daraufhin sagt Sorasch sowas wie Scharde. Und man merkt, er ist nicht wirklich lernfähig. In Band 5 ist es so, dass der Sorasch den Tom entführt, und zwar durch die Zeit. Spätestens bei Band 5 muss es eine Zeitreisefolge sein, das ist ganz wichtig. Es ist eine komische Regel, der sich niemand wirklich entziehen kann. Irgendwann kommt dann die Western-Folge, dann kommt die Science-Fiction-Folge, es muss einfach sein. Und die Body-Swap-Folgen, die sind auch immer ganz wichtig. Aber hier sind wir jetzt also in der Zeitreisefolge. Und pünktlich fängt dann auch ein Akkordeon an zu spielen, oder was ist das nur in meinem Kopf? Ist nur in meinem Kopf, okay, wunderbar. Aber ich muss dann immer so anfangen zu schaukeln. Also, in Band 5 ist es so, Sorasch hat den Tom in der Zeit zurücktransportiert, und das ist wirklich komisch.
In der Zeit zurücktransportiert, Luise.
Naja. Ich habe vor kurzem erst für Staffel 2 von Ghost Sitter einen Song aufgenommen mit Welf, dem Werwolf, also dem, der den spricht, und der heißt Schiffschaukelbremserin. Und da spielt er auch zu einem Akkordeon, und jetzt habe ich es ganz komisch, weil wir haben die letzten 3 Tage Akkordeon gemischt im Studio. Und ich dachte, jetzt fahre ich einfach nach Leipzig, ich kann kein Akkordeon mehr hören. Vielen herzlichen Dank auch dafür, es ist wunderbar. Aber es ist alles möglich, aber sicher nicht lustig, Siggin 1. Ich möchte gerne was vorlesen, sonst komme ich wieder nicht dazu. Es ist so ein Klassiker, Sie merken das schon, ich verlabere mich immer. Jetzt geht's gleich los, das ist Professional Show Business, machen Sie sich keine Sorgen. Also, Zeitreise habe ich schon gesagt, ne? Akkordeon auch. Also, Tom ist in der Zeit zurückgereist. Das Einzige, was Sie noch wissen müssen, ist, dass der Tom ein Geisternavi auf seinen Arm tätowiert hat. Das heißt, er kann auf seinem Arm eigentlich sehen, wo seine anderen Geisterfreunde sich befinden. Und normalerweise sind das rote Punkte. Dieses Mal, im zurückgereisten Zustand in der Zeit, mehrere hundert Jahre, hat er einen grünen Punkt gesehen, hat da drauf gedrückt. Und das Letzte, was er weiß, ist, dass er auf einen grünen Punkt gedrückt hat. Wenn es ein roter gewesen wäre, hätte er seine Freunde gerufen, da kam aber niemand. Tom schlug die Augen auf. Das Erste, was er sah, war ein roter und ein grüner Punkt direkt vor ihm. Er war mit angewinkeltem Arm auf der Seite liegend am Fuße eines Hanges gelandet. Der Ärmel seines Hemds war bis zur Schulter aufgerissen, und so blickte Tom direkt auf seinen Unterarm. Dort leuchtete das Geisternavi vor ihm. Der rote Punkt war Tom selbst. Doch wer war der grüne Punkt unmittelbar dann direkt? Oh shit. Tom schreckte hoch, sah, was da direkt vor ihm stand, und schlug sich sofort beide Hände vor den Mund, um erst einmal ausgiebig zu schreien. Ein dumpfes drang zwischen seinen Fingern hervor, während das Ding vor ihm geduldig wartete. Tom war klar gewesen, dass er den Schrei nicht würde verhindern können, allerdings wusste er auch, dass man durch nichts besser verriet, wo man sich gerade befand, als durch gellend lautes Angstgebrüll. Ich habe vergessen, er wird natürlich verfolgt, das heißt ja auch hier Tanz der Untoten, das muss ja irgendwas damit zu tun haben. Also, erst als er ganz sicher fertig geschrien hatte, nahm Tom die Hände vom Mund und besah sich sein Gegenüber. Vor ihm standen die sterblichen Überreste einer jungen Frau oder eines Mädchens. Überreste deswegen, weil es sich um ein Skelett handelte und auf Geschlecht und Alter schloss Tom aufgrund des Kleidchens über den blanken Knochen. Nun, Kleidchen war zu viel gesagt, im Wesentlichen waren es schmutzige Reste und Fetzen, die da über blanken Knochen im Nachtwind wogten. Laut ratterten die Zahnräder in seinem Kopf los und Tom verstand. Der grüne Punkt auf dem Geisternavi, das eigentlich nur seine untoten Freunde zeigte, war das Skelett eines toten Mädchens in den Resten eines ihm wohlbekannten Kleidchens, das schon unzählige Male vor ihm hin und her geflattert war. Mimi, bist du das? Das Skelett blickte ihn überrascht an, was ohne Gesichtsmimik eher aussah wie eine Art Zucken. Dann nickte die Gestalt, aber sie sprach nicht. Okay, okay, du bist Mimi und du wunderst dich, dass ich deinen Namen kenne, weil du kennst mich wirklich nicht? Das Skelett schüttelte langsam den Kopf. Tom überlegte laut und das sind immer schöne Momente, wenn jemand laut überlegt in einer Zeitreisegeschichte. Moment, wir sind in der Vergangenheit. Das bedeutet, du wirst mich erst später kennenlernen, wenn du ein Gespräch mit mir hast. Ich will natürlich nicht verraten, dass sie später ein Gespenst wird. Also, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Auf jeden Fall werden wir irgendwann befreundet sein. Und da musst du keine Angst vor mir haben, falls du... Mimi legte fragend den Kopf schief. Okay, du hast keine Angst vor mir. Warum auch? Egal. Naja, wir werden uns kennen. Und auch mögen vielleicht ziemlich. Deswegen wäre es total toll, wenn du mir helfen würdest, bitte. Mimi nickte. Tom lächelte dankbar. Das ist super. Danke. Ich werde nämlich verfolgt von irgendwelchen Dingern und einem Mann namens... So rasch! Das Skelett schaute ihn stumm an. Der Name seines Widersachers schien keinen Eindruck auf sie zu machen. Einer Ahnung folgend ließ Tom nicht sofort davon ab. Also der Sorasch, der hat so eine saudumme Angewohnheit. Er liebt es, das R zu rollen, auch in Wörtern, die gar kein R haben. Und das nervt. Nein? Kommt das dir nicht bekarmt vor? Nein? Mimi schüttelte den Kopf. Vielen Dank. Okay, also... Es kann kein Zufall sein, dass wir ausgerechnet hier gelandet sind, wo du auch bist. Auf irgendeine Weise ist Sorasch diesem Ort und dieser Zeit verbunden. Und du hast was damit zu tun, da bin ich mir sicher. Tom sah sich um. Wird's dir vielleicht was ausmachen, wenn wir irgendwo hingehen, wo wir geschützter sind, als hier draußen im Nirgendwo? Du kennst dich doch hier aus, oder? Vielleicht was mit Wänden drumherum oder so? Ich bin mir nämlich sicher, man verfolgt mich und... Mehr musste er nicht erklären. Schon hatte Mimi ihr knochiges Händchen um sein Handgelenk gelegt und ihn mit sich gezogen. Wohin, wusste Tom nicht, aber er vertraute Mimi, dass sie das Richtige tun würde, egal ob sie aus blanken Knochen oder grünlichem Schimmern bestand. Das Skelett war keine Sekunde lang stehen geblieben, es lief immer weiter und zog dabei unaufhaltsam mit sich. Nur an einem Grab, sind über einen Friedhof gelaufen, das habe ich mir hier rausgestrichen, das ziemlich verwüstet aussah, wurde Mimi kurz langsamer. Tom warf einen Blick auf den recht unscheinbaren Grabstein und versuchte im Vorbeigehen die Inschrift zu entziffern. Hermina Freien vom hohen Blick, murmelte er zu sich selbst. Mimi ist die Kurzform von Hermina. Das war dein Grab, an dem wir vorbeigelaufen sind. Das ist deins. Richtig? Es ist ja auch das einzige Grab, das aussieht, als hätte sich gerade jemand ausgebuddelt. Mimi zeigte keine Regung und schaute weiter stur geradeaus in die Richtung, in die sie liefen. Aber genau das kannte Tom von Mimi zu gut. Ich deute das als ein Ja, sagte er und schwieg. Auch das Skelett sagte nichts. Ohne Lippenzunge oder Stimmbänder war Mimi auch nicht in der Lage, Worte zu formen. Naja, sie konnte Zeichensprache lernen oder mit den Kiefern das Morse-Alphabet klappern, überlegte Tom. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als sie den Friedhof verließen und auf ein großes Gebäude zusteuerten. Zunächst erkannte Tom nur schattenhafte Umrisse vor der hell erleuchteten Scheibe des Vollmonds, doch je näher sie kamen, desto mehr Details wurden sichtbar. Sie näherten sich einer Art Herrenhaus oder einem kleinen Schlösschen mit geschwungenen Fensterbögen, runden Erkern und Spitzentürmchen, da hättest du gut reingepasst mit dem Kostüm übrigens. Der Bau hätte fast niedlich märchenhaft gewirkt, wäre er nicht insgesamt so grau, so stark bewachsen und an einigen Stellen bereits verfallen gewesen. Nein, doch nicht. Hier wohnst du? Oder hast mal gewohnt, nehme ich an, fragte Tom schnaufend und bemerkte, dass er ganz schön aus der Puste geraten war. Mimi nickte und verlangsamte ihren Schritt. Du bist echt gerade erst aus dem Grab gestiegen, oder? Fragte Tom und Mimi reagierte kaum. Dafür hielt sie aber seine Hand noch etwas fester. Das war ihm Antwort genug. Weißt du was, sagte er dann. Ich glaube, ich habe was gerafft. Er schob die Reste seines Ärmels hoch und hielt Mimi den Unterarm entgegen. Schau mal, die zwei Punkte unter meiner Haut. Der rote bin ich, der grüne, das bist du. Wenn ich in meiner Zeit draufdrücke, dann spürst du das und kommst angelaufen. Tom war sich immer noch nicht sicher, ob er Mimi erzählen sollte, dass sie irgendwann in eine Geistergestalt verwandelt würde. Das erfuhr sie sicher früh genug. Du bist jetzt nur ein bisschen sehr anders als die Mimi, die ich kenne. Deshalb ist der Punkt ja auch grün statt rot, verstehst du? Das Skelett seiner Geisterfreundin sah ihn fragend an. Tom fiel es nicht schwer, sich Mimis typisches Stirnrunzeln vorzustellen. Es war eine saublöde Idee gewesen, die Unterhaltung überhaupt zu beginnen. Er wollte Mimi doch gar nicht erklären, dass sie als Gespenst später einmal blitzschnell von einem Ort zum anderen fliegen würde und so. Ich Idiot, dachte Tom, ich hätte das doch auch leise verstehen können. Warum habe ich angefangen, sie zuzulabern? Ist ja auch nicht wichtig, redete er weiter. Ich habe mich nur gefragt, warum du nicht sofort erschienen bist wie... Aber keine Ahnung, wie lange man braucht, bis man sich rausbuddelt. War bestimmt nicht so toll, oder? Nehme ich an. Ist es besser mit frischer Luft? Ja? Nein? Vielleicht? Tom fühlte sich, als hätte er den Boden eines Zimmers neu gestrichen und festgestellt, dass er sich in einer Ecke eingemalt hatte. Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht und machte einen letzten Versuch. Es tut mir so leid, Mimi. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und ich sollte einfach die Klappe halten. Ja, das sollte ich wirklich dringend, merke ich gerade. Mir ist das unangenehm. Wird mir auch klar, dass ich deswegen nicht aufhören kann zu reden, weil dann diese peinliche Stille entsteht und... Das Skelett war in ihn herangetreten und hatte ihm den Mund zugehalten.
Dampfe,
stieß Tom hinter der knockigen Hand hervor. Also hier steht wirklich Dampfe. Ich hoffe, dass sich das überträgt, wenn man das liest und dann weiß, dass Dampfe eigentlich Danke heißt, wenn man sich den Mund zuhält. Ich hab's getestet, bei mir klingt so. Sie gab seinen Mund wieder frei. Tom seufzte. Es tut mir begann er, doch das Skelett hob den Zeigefinger. Tom verstand. Er schwieg. So standen sie eine Weile im Mondlicht vor dem verfallenen Schloss der Barone vom Hohen Blick. Man hörte nichts außer dem leisen Rauschen der Blätter im Wind und einem mehrstimmigen, verdächtigen Knacken. Als hätten sie sich abgesprochen, rannten Tom und Mimi auf die Freitreppe zu, die direkt zum Portal des Schlösschens hinaufführte. Gleichzeitig erreichten sie die schwere Doppeltür. Tom stemmte sich sofort gegen einen der Flügel. Verdammt, die klemmt, rief er und trat einen Schritt zurück. Er rammte seine Schulter so fest, er konnte gegen die dicken, mit Eisenbändern zusammengehaltenen Holzbohlen. Keine Chance, die kriegen wir nicht auf, was machen wir jetzt? Er wagte einen hektischen Blick hinunter auf den Vorplatz und erschrak. 5 massige Schatten schälten sie aus dem Dunkel und tappten in einem aufgefächerten Halbkreis auf sie zu. Die Gestalten wirkten seltsam träge, aber Tom wusste genug über Untot im Allgemeinen und Zombies im Speziellen, um die 5 Verfolger nicht zu unterschätzen. Schon jetzt war es für Tom und Mimi nicht möglich, ihnen zu entkommen, außer sie schafften es durch das Portal. Toms Gedanken rasten. Komm, wir versuchen es zusammen, rief er dem Skelett zu und schmetterte seine Schultern noch einmal gegen das Tor. Mimi bewegte sich nicht und schaute ihn nur fragend an. Warum hilfst du mir denn nicht? Stehst nur da. Warum hast du mich denn hierher geführt, wenn du... Dann hob Mimi die Hand, schob ihn sanft zur Seite, legte die Knochenhand um den dicken Türgriff und zog. Das Tor schwang auf. Ah, ziehen, nicht drücken. Okay, grummelte Tom. Also in der Zukunft haben wir überall automatische Schiebetüren. Da kann man schon mal... Das Skelett unterbrach seinen Redefluss und schob ihn durch die Tür. Schon befanden sie sich beide in der Empfangshalle. Gegenüber von ihnen schwang sich eine breite Freitreppe nach oben in den ersten Stock. Tom hatte keine Zeit, sich umzusehen. Er packte den großen Schlüssel im Schloss der Tür, versuchte ihn rumzudehnen, aber der bewegte sich nicht. Er riss einen rostigen Kerzenleuchter aus der bröckeligen Wand und schob das eine Ende der schmiederenden Verzierungen durch den Ring am Ende des Schlüssels. So konnte er den Leuchter als Hebel benutzen und den rostigen Schlüssel mit Gewalt 2-mal herumdrehen. Hörbar knirschend fügte sich die Mechanik und das Tor war verschlossen. Das war ihm aber nicht genug. Schon ging er zu einem staubigen Schränkchen direkt neben dem Eingang, stellte einen wuchtigen Stiefelknecht darauf und schob es vor das Tor. Sein Augenmaß hatte ihn nicht betrogen. Das Gestell zum Ausziehen von Reiterstiefeln passte genau zwischen Schränkchen und Türklinke. Mit kräftigen Schlägen ließ es sich perfekt einklemmen. Da hörte Tom hinter sich etwas laut knarzen und er fuhr herum. Ganz alleine schob Mimi ein mannshohes Bücherregal über den Boden. Sofort eilte Tom ihr zur Hilfe, bemerkte aber schnell, dass das Skelett wohl über Kräfte verfügen mussten, die die eines 14-jährigen Jungen um ein Vielfaches überstiegen. Schieb es vor das, machte er nur. Mühelos schob Mimi das monströse Möbelstück vor das kleine Schränkchen, das Tom schon einiges an Kraft gekostet hatte. Okay, das genügt, erstmal, sagte er. Und jetzt? Das Skelett griff ihn sofort wieder am Handgelenk, zog ihn durch die Halle und die breiten Treppenstufen hinauf. Tom hatte Mühe, nicht hinzufallen. Die Stufen hatte man wohl einst mit Teppich ausgelegt, von dem nur noch einzelne Fetzen übrig waren. Stolpernd und leise fluchend erreichte er schließlich den Absatz zwischen Erdgeschoss und dem ersten Stock und Mimi ließ sein Handgelenk los. Okay, von hier oben haben wir einen ganz guten Blick, aber wir stehen auch ein bisschen auf dem Präsentierteller. Können wir uns nicht irgendwo weiter oben verschanzen? Hier gibt's doch einen Geheimgang, oder? Tom verstummte, als das Skelett etwas vom Boden aufhob. Es war ein Jagdbogen, dessen Sehne längst zerfallen war. Er sah sich um und stellte fest, dass im direkten Umkreis mehrere Pfeile zu finden waren. Einer lag direkt vor ihm auf dem Treppenabsatz, 2 auf den Stufen, ein weiterer steckte in der Wand und ein 5. Pfeil hatte einen ausladenden schwarzen Schlapphut an eine Säule genagelt. Soll ich die sammeln? Fragte Tom. Mimi nickte. Doch kaum hatte er den ersten der Pfeile aufgehoben, spürte er Mimis knochige Finger an seinem Hemdkragen. Bevor er protestieren konnte, hatte sie mit einer schnellen Bewegung die Hälfte seines Hemds vom Körper gerissen. »Kannst du nicht wenigstens vorher fragen?«, motzte Tom, gab sich die Antwort aber selbst. »Was rede ich? Kannst du ja nicht. Entschuldigung.« Staunend sah er zu, wie Mimi mehrere schmale Streifen aus dem Hemdstoff riss, dann drückte sie ihm die Enden in die Hand und bedeutete ihm festzuhalten. Tom tat, wie ihm geheißen, und Mimi flocht die Streifen in atemberaubender Geschwindigkeit zu einem stabilen, runden, dünnen Seil. Ihm war klar, warum sie das tat, also hielt er auch endlich mal die Klappe. Mimi band oben und unten eine Schlaufe an das Seil und griff sich den Bogen. Sie hakte eine Schlaufe in die untere und eine in die obere Bogenstütze ein. In weniger als einer Minute hatte sie tatsächlich eine neue, stabile Sehne eingesetzt. Tom sammelte inzwischen alle Pfeile ein, die er im Schein des Mondlichts finden konnte. Dann lief er zurück zu Mimi. Die griff sich sofort einen der Pfeile und legte ihn so schnell an, dass Tom glaubte, ein leises Husch zu hören. Knarzend spannen sich Bogen und Sehne, als Mimi nach unten auf die Tür zielte. Sie schoss den Pfeil aber nicht ab, nickte nur zufrieden, lockerte den Zug und ließ den Bogen wieder sinken. Tom musste grinsen. Alles klar, darum soll ich bei World of Werewizards für dich immer eine Waldläuferin spielen. Mimi, das ist ein Online-Game. Ein Spiel, das man auf dem PC, auf dem Computer, in einer Maschine spielt, die... Vergiss es. Ja? 5 Minuten? Er wurde von einem lauten Krachen unterbrochen, das von unten aus der Halle kam. Das schwere Regal vor dem Tor erzitterte und Bücher purzelten von den oberen Brettern. Shit, sagte Tom und Mimi nickte. Dass Toms Verfolger als allererstes ihre Fäuste durch das Tor schmetterten und mit den Armen ruderten, als könnten sie ihn irgendwie erhaschen, sah gruselig aus. Gleichzeitig war es auch saudumm. Denn wer bitte ist so blöd und wartet direkt hinter der Tür, bis rundherum Hände durch das Holz brechen? Habt ihr euch das nicht auch schon mal gefragt? In jedem Zombie-Ding ist das immer so, da kommen dann, sind dann diese, die Tür oder die Wand oder irgendwas und dann bam, kommen die Hände und die machen immer so. Ja? Das machen sie aber wahrscheinlich nicht, weil sie die Tür umarmen wollen, vermutlich. Sondern weil Zombies einen großen Vorteil haben, sie sind sehr, sehr dumm. Da sorgte Mimi neben ihm für einen weiteren filmischen Moment. Kaum hatte das erste der seltsamen Wesen ein Loch in das Tor geschlagen und neugierig hindurchgespäht, hatte es neben Tom frrrr gemacht und das Skelett hatte den ersten Pfeil auf die Reise geschickt. Einen Wimpernschlag später stöhnte irgendwas draußen auf und fiel um. Mimi hatte vom Zwischengeschoss der Freitreppe direkt durch das Loch im Tor getroffen. Du hast ihn, stammelte Tom. Er hatte keine Zeit, den Satz fertig zu stottern. Neben ihm frrrte es abermals und eins der Monster zog jaulend eine getroffene Hand zurück. Tom fühlte sich an die berühmte Szene in Herr der Ringe-Filme erinnert, wo sich die Gefährten in den Minen von Moria einer Übermacht von Angreifern erwehren mussten. Wenigstens haben sie keinen Höhlentroll, murmelte Tom und war sich nur eine Sekunde später gar nicht mehr so sicher. Denn schon flogen die beiden tonnenschweren Torflügeln aus den kreischenden Angeln. Es explodierten die aufgebauten Barrikaden zusammen mit Holz, Stein und Putz in allen Richtungen. Der ohrenbetäubende Lärm hallte dröhnend zwischen den hohen Wänden und der Kuppel hin und her. Dazu stieg der Staub aus mehreren Jahrzehnten als gelblich schillernde Wolke die Treppen hinauf und zog bis unter das Zwischengeschoss, auf dem Tom und Mimi standen. Was für eine geile Stelle, um aufzuhören. Ja, soweit mal aus Ghostsitter 5. Dass das ein Buch ist, wisst ihr ja alle, wenn ihr auf einer Buchmesse seid. Für die es nicht wissen, also es hat ungefähr Tablet-Form. Und wenn man es aufmacht, dann sind da so kleine schwarze Dinger drin, die sehen aus wie Fliegendreck. Die ergeben aber zusammen Sinn, je nach Autor natürlich. In meinem Fall eine Menge und ein paar gute Witze. Wer Lust hat auf Ghostsitter, auf den ersten Band, den findet ihr natürlich am Stand vom Schneiderbuch und in gut sortierten Buchhandlungen, die Geschmack haben. Gibt's eine Menge. Und wer Lust hat auf Band 5 oder eine Signatur in irgendetwas oder auf irgendetwas, das ihr mitgebracht habt und das halbwegs jugendfrei ist, dann signiere ich euch das gerne hinter dieser roten Wand, richtig? Ja? Also hinter dieser roten Wand bin ich jetzt gleich und habe Stifte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Ende dieses Monats kommt Staffel 2 von Ghostsitter bei Audible und das muss man ganz dringend angehört haben. Vielen herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.